Bist du groß oder klein oder mittendrin? Um so einen Kleinen geht es jetzt heute Morgen auch. Eine kleine Geschichte, die berichtet wird. Da stand ein Junge am Startblock im Schwimmbad. So 7, 8 Jahre alt war er. Stand da, zitterte vor Kälte und vor Angst und schrie wie am Spieß, nein, ich will nicht. Seine Mutter wartete im Wasser, dass er reinspringt. Darf ich jetzt duschen? Mir ist kalt. Jedes Mal, wenn ihn seine Mutter wieder zum Sprung ermunterte, schrie er wieder, nein, nein, ich will nicht. Ich weiß nicht, wie pädagogisch sowas ist. Dazu möchte ich gar kein Urteil abgeben, aber es gibt auch Kinder, die muss man so ein bisschen ermutigen. Er tat mir leid. Und auch mir wurde langsam kalt und mir fiel seine Badehose auf. Sie war hellblau mit einem rot-gelben Abzeichen, da drauf stand Superman. Tja, dachte ich, die Badehose hat ja nichts genützt. Nicht überall, wo Superman draufsteht, ist auch Superman drin. Manchmal eben nur ein kleiner Junge, der Angst davor hat, ins tiefe Wasser zu springen. Ob er sich diese Badehose selber ausgesucht hat oder ob sie ihm seine Eltern gekauft haben, weil sie in ihm einen Superman sehen wollten, das blieb mir ein Rätsel. Aber irgendwie war der Eindruck, das passt nicht zusammen. Aber eigentlich ist das ein sehr schönes Bild. So geht's einem ja oft im Leben, wenn eine Aufgabe an einen herangetragen wird. Manchmal sagen wir beherzt ja und spüren dann gleich die Unsicherheit. Packe ich das? Kann ich das überhaupt? Oder wir ahnen sogar schon, nee, das ist eigentlich zu groß und zu viel und zu schwer für mich. Und dann stehen wir wie dieser Junge am Startblock und wollen eigentlich nur noch weg. Ein anderes Mal zögern wir. Wir sehen genau das, werde ich nicht schaffen. Und doch haben wir einen Fürsprecher an unserer Seite, einen, der uns ermutigt, der uns das zutraut. Und dann wagen wir es manchmal und springen nicht nur vom Startblock, sondern wachsen an einer Aufgabe, die uns vorher zu groß erschien. Und manchmal denken wir dann im Rückblick auch ein bisschen stolz auf uns selbst. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das kann. Aber es hat geklappt. Von einer ähnlichen Geschichte erzählt der heutige Predigttext. Wer hat jetzt geraten, worum es geht? Gemein, ne? Die Astrid ist auch nicht da. Es geht um die Berufung des Propheten Jeremia. Ähnlich wie der Junge am Startblock wehrt er anfangs ab, nein, das kann ich nicht. Jeremia 1, 4 bis 12. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und ich bestellte dich zum Propheten über die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über die Völker und Königreiche, dass du einreißen und ausreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah das Wort des Herrn zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Volk, dass ich's tue. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das klingt doch schon so ein bisschen nach Superman, ne? Gesetzt über Völker und Königreiche. Und dennoch fühlt sich unser Jeremia wirklich nicht so. Jeremia will das nicht. Ich bin zu jung, sagt er, und ich kann nicht reden, so heißen seine Einwände. Und Gott? Gott geht überhaupt nicht darauf ein. Er bleibt dabei. ich mache dich zum Propheten, nicht nur über Israel, sondern die Völker der Erde. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Propheten gab, der schon mal als Prophet über die Völker der Erde gesetzt wurde. Was ganz Besonderes. Und was soll Jeremia als Prophet tun? Die Antwort lautet: ausreißen, einreißen, vernichten, zerstören, bauen und pflanzen. Was sagen uns denn diese Worte? Wir leben unser Leben und sind nicht zum Propheten berufen, die wenigsten von uns jedenfalls. Und in der Regel haben wir auch keine solchen göttlichen Visionen. Bei mir ist es jedenfalls noch nicht vorgekommen, dass Gott direkt zu mir spricht und an mir handelt. Ich habe schon erlebt, dass mir etwas im Auftrag Gottes gesagt wurde, und es ist auch so eingetroffen, aber es war ein Mensch, der mir das gesagt hat, nicht Gott selbst. Wie gesagt, wahrscheinlich sind wir nicht so zu Propheten berufen, jedenfalls nicht über die Völker. Und dennoch wollen wir den Versuch mal wagen, uns zu fragen, wo wir in dem Text eigentlich vorkommen. Ich weiß wohl, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Propheten und mir, aber es soll eben auch ein Text sein, der uns selber anspricht, in meinem Leben etwas zu sagen hat. Was sagt der Jeremia? Ich tauge nichts zur Predigt. Manchmal, nicht täglich oder wöchentlich, aber manchmal geraten wir in Situationen, wo wir aufgefordert sind, etwas zu sagen, öffentlich zu sagen. Nehmen wir an, es geht, weil das heute Morgen so angesagt wurde, es geht in einer Gemeindeversammlung um essentielle Fragen. Der notwendige Finanzrahmen, vielleicht weniger werdende Gottesdienstbesucher, Schwierigkeiten stehen im Raum. Sollen wir ein neues Gemeindehaus bauen? Diese Frage haben wir vor ein paar Jahren bewegt. Wie soll unsere Gemeinde heißen? Das war eine der letzten Fragen, die wir uns gestellt haben. Oder sollen wir vielleicht einen Pastor berufen? Wie verhalten wir uns da? Andere haben vor mir gesprochen, haben Richtiges oder in meinen Augen Falsches gesagt. Nun arbeitet es in mir. Soll ich aufstehen und meine Meinung dazu sagen oder soll ich den Mund halten und weise klingen? Sic tacuisses, sagt der Lateiner, wenn du geschwiegen hättest. Aber es geht hier darum zu reden. Da ist eine Stimme in mir, die sagt auf der einen Seite, ich will nicht auffallen, was werden die anderen dazu sagen? Meine Nachbarn, meine Geschwister, muss ich mich hier exponieren? Bekomme ich ein Lächeln, ein mitleidiges vielleicht, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne? Und da ist die andere Stimme, die in mir sagt, du darfst nicht schweigen. Du musst reden und etwas sagen. Was bisher vorgetragen wurde, kann so nicht im Raum stehen bleiben. Wobei ich weiß, diese Worte können unter Umständen nichts bewirken, die ich da sage. Aber immerhin habe ich dann für das, was ich für wahr gehalten habe, gestritten. Oder noch anders, eine Situation, die ich auch ganz gut kenne. Manchmal geht es mir so, nach einer Predigt, die mich sehr bewegt hat, habe ich den Eindruck, dass ich dazu noch was sagen möchte. Nicht um die Predigt zu verbessern, aber etwas, was mir auf dem Herzen liegt, weil ich denke, das sollten die anderen vielleicht auch wissen. Gehorche ich dann diesem Antrieb und gehe nach vorne und sag was? Und wenn, dann klappern mir die Hände, weil ich so aufgeregt bin. Wie wird das ankommen? Wir wissen, dass das mal mit uns mal so ausgeht. Mal ducken wir uns weg. Ein anderes Mal haben wir den Mut aufzustehen und in die Bresche zu springen. An dieser Stelle, als ich das geschrieben habe, fiel mir auf, Gott hat Humor. Ich habe nämlich diese Woche eine Bibelstunde in Rohrbach gehalten, also ist ja Allianz Gebetswoche auch in dieser Woche. Da bin ich gebeten worden, das zu machen. Und genau das war das Thema. Genau das war das Thema, nämlich Freimut zum Reden. Das war so diese Geschichte Paulus Schiffbruch vor Malta. Wir werden auch in der nächsten Woche einiges darüber hören, denke ich mal. Freimut zu reden, das, was Gott mir gesagt hat. Wir kennen genügend Menschen, die es uns vorgelegt haben, nicht im Rückzug, in der Resignation zu verharren, sondern eben für die Wahrheit aufzustehen und zu streiten. Martin Luther war so einer, Dietrich Bonhoeffer, Nelson Mandela vielleicht und sicher auch Martin Luther King. Aber wir? Es ist gut nachfühlbar, mit Jeremia zu sagen, ich kann doch gar nicht reden, ich bin zu jung. Was bedeutet, eigentlich will ich damit sagen, ich bin diesen Leuten hier, die ja so viel mehr wissen und viel erfahrener sind als ich, gar nicht gewachsen. Wozu soll ich aufstehen und etwas sagen? Und was sagt Gott dazu? Wir haben gehört, was Gott zu Jeremia sagt. Du gehst. Das heißt praktisch, du musst. Jeremia hatte ja eigentlich gar keine Wahl. Gott hat gesagt, ich habe das so beschlossen, du wirst dir das machen. Gibt es das? Kennen wir dieses Muss, das uns über unseren Schatten springen lässt? Wie der Junge, der vom Startblock hüpfen musste. Sorry. Ist das Gott, der stärker ist als unsere Furcht? Ist es das Gewissen? Der Predigttext heute will uns aber auch sagen, dass Gott uns seine Worte der Klarheit und Liebe selbst in den Mund legt. Und der Herr streckte seine Hand aus und berührte meinen Mund. Wirklich auch meinen? Berührt Gott auch meinen Mund, wenn ich predige, so wie jetzt? Martin Luther sagt in der Auslegung dieses Textes, ein Prediger muss nicht das Vaterunser beten, noch Vergebung der Sünden suchen, wenn er gepredigt hat, wo er ein rechter Prediger ist, sondern er muss mit Jeremia sagen und rühmen, Herr, du weißt, dass was aus meinem Mund gegangen ist, das ist dir recht und gefällig. Eine ziemliche Selbstsicherheit. Und dann sagt Martin Luther weiter, wer solch's nicht rühmen kann von seiner Predigt, der lasse das Predigen anstehen. Denn er leugt gewisslich und lästert Gott. So, und jetzt habt mal den Mut und stellt euch hierher. Es ist eine ganz steile Aussage. Es ist die Frage, ob wir diese Auslegung Luthers annehmen können. Der Prediger, der Zeuge Gottes, soll wissen, dass Gott sich hinter seine Worte stellt. Und wenn er das tut, dann sagt er zu mir, genau wie zu Jeremia, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und diesen Trostspruch entnehme ich persönlich auch, gerade in dieser Situation, diesem Text. Und so und nur in der Gewissheit, dass Gott möchte, dass ich rede, traue ich mich auch heute Morgen zu reden, nachdem ich um die Leitung durch den Heiligen Geist gebetet habe. So verstehe ich meinen Auftrag hier vorne. Und nochmal, was war Jeremias Auftrag als Prophet Gottes des Ewigen? Jeremia soll ausreißen, einreißen, vernichten, zerstören, bauen und pflanzen. Ihr könnt euch ja mal den Spaß machen, das Jeremia-Buch zu lesen, es dauert eine Weile. Da wird dargestellt, dass Jeremias geistlicher Kampf nicht nur dem König, nicht Zedekia, nicht allein der Priesterschaft, die um ihre Fründe fürchtete, galt, sondern Leuten, die sich auch Propheten nannten. Sie verkündeten einen Weg zum Glauben, der auf ihren eigenen Wünschen und Träumen beruhte. Sie erzählten von sich und nur von sich und von Denkern, die sie selbst bestätigen. Ihre Kernbotschaft war nicht der sich nahende Untergang, den Gott vorausgesagt hatte, sondern Friede der Herzen, das hören Menschen ja auch viel lieber. Sie sagten ein Heil voraus und verschwiegen, dass ein Leben nach der Schrift, nach dem Willen Gottes, das einzige Tor zum Heil ist. Es waren also eindeutig falsche Propheten. Da soll Jeremia einreißen und ausreißen und bauen und pflanzen. Und im Grunde glaube ich persönlich, das ist nicht nur die Aufgabe von Propheten, so etwas zu tun. Ich glaube, dass das die Aufgabe eines jeden Jünger in der Nachfolge Jesu ist. Reise aus, was dich von Gott wegführt, und pflanze, was dich Gott näher bringt. Will ich für die Wahrheit leben, geht es nie ohne Prüfung, nie ohne ein Ja oder ein Nein. Und in der Sprache des Textes gesagt, was ich als Unkraut im Garten des Lebens erkenne, muss ich ausreißen. Was mir gut tut auf dem Weg zur Wahrheit und zu Christus, das muss ich pflanzen. Und Wildwuchs bedeutet Chaos und ist das Ende. Und Jesus gebraucht mal ein ähnliches Bild. Ihr wisst das von diesem Ackerfeld, wo dann die Disteln und Dornen drüber wachsen und das Gute ersticken. Neutralität gibt es eben nicht im Reich Gottes, schärft der Schweizer Theologe Karl Barth der Christenheit ein. Und das macht das Christsein manchmal auch so schwierig. Ich kann nicht neutral bleiben. Es betrifft sicher zuerst mich selbst. Was zeigt mir der Geist Gottes, was ich ausreißen soll und was soll bei mir gepflanzt werden und wachsen. Und ich glaube, wie gesagt, vor dieser Entscheidung kann sich eigentlich niemand in der Nachfolge Jesu drücken. Und nicht alles ist von der Bibel auch her auch immer eindeutig. Sagen wir ein bestimmtes Ja oder Nein zu den gesellschaftlichen Fragen vom Evangelium her, so ist klar, dass ein anderer genau das Gegenteil sagen kann. Das macht den Unterschied zu Jeremia. Was wir als Unkraut erkennen, sieht ein anderer als Nutzpflanze. Sei es von einem anderen Blickwinkel aus, sei es aus Berechnung. Wir müssen damit leben. Die Aufgabe, die mir der Predigttext für mein Leben vorgibt, ist, dass ich aus der Erkenntnis, die ich aus der Schrift gewinne, durch den Geist Gottes in mir mein Ja oder eben mein Nein suche und sage. Und darin besteht meine persönliche Verantwortung im Gehorsam vor Gott. Ein paar Beispiele. Es wird immer wieder kontrovers diskutiert, die Stellung der Kirchen und Gemeinden zu Schutzsuchenden und Asylanten. Nahezu jeden Tag hören wir da eine andere Meinung. Regieren in uns die Worte Jesu, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich aufgenommen, oder müssen wir sagen, dass diese Worte angesichts der unübersehbaren Menge von Fremdlingen wörtlich umzusetzen eine Schwärmerei wäre oder sogar eine Gefahr? Was ist an persönlichen Opfern von jedem Einzelnen zu erwarten? Auch damit möchte ich ein wenig werben für diese ökumenischen Gebetsabende in der nächsten Woche, denn das Oberthema dort ist, sie waren zu uns ungewöhnlich freundlich. Schiffbruch vor Malta. Neutralität, Schulterzucken, ich weiß nicht, all das zählt dann eigentlich nicht. Wozu sage ich Ja oder Nein? Was zerstöre und was pflanze ich auf dem Feld der Gesellschaft, in der ich lebe? Wie stehe ich zu Themen wie mein Geld gehört mir, Bedeutung der Familie in unserer Gesellschaft, Integration der Fremden, Akzeptanz des Islam, erwachender Neonationalismus, Abtreibungsdiskussion, Organspende, Homosexualität, Erkenntnisfragen der diversen christlichen Kirchen und so weiter und so weiter. Ganz kleinen Moment. So viel vielleicht zum Reden, womit Jeremia und wir beauftragt sind. Ich denke aber, dass man unserem Thema eigentlich noch mehr entnehmen kann. Wisst ihr, was mich überrascht an der Antwort des Jeremia? Er hat nur eine einzige Ausrede. Ich bin zu jung. Diese Ausrede hätte ich persönlich heute vermutlich nicht mehr anwenden können, aus gegebenem Anlass. Aber ich bin sicher, mir wären andere Ausreden eingefallen. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Wobei ich glaube, eigentlich bedeutet bei uns in vielen oder in den meisten Fällen, ich habe keine Zeit eigentlich, ich habe keine Lust oder ich habe keine Zeit dafür. Es geht, denke ich, beim Dienst immer um die Frage, was ist wichtig in meinem Leben, was ist mir wichtig, welche Prioritäten setze ich? Wie gesagt, ehrlicher wäre vielleicht eine Aussage wie, dafür möchte ich keine Zeit haben. Eine andere Ausrede, die mir einfallen würde, ich habe dazu keine Kraft mehr. Das ist mir zu viel. Sollen das doch Jüngere und Fittere und Kräftigere tun? Das könnte man natürlich argumentieren, Abraham war auch schon über 80 und Mose war schon ziemlich alt, als er zum Pharao geschickt wurde. Aber das ist auch nicht wirklich ein Argument. Das kann ja nur wirklich sein, dass ich für manches keine Kraft mehr habe. Eine dritte Ausrede fällt mir noch ein, dazu bin ich gar nicht begabt. Das liegt mir nicht. Das fällt mir viel schwerer, als es anderen fallen würde. Und das kann ja auch so sein. Aber vielleicht ist es auch nur eine Ausrede. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe hier nur in mich selbst reingehorcht, was mir so als Ausreden einfallen würde. Was würde ich sagen, wenn Gott mich beauftragen würde? Vielleicht würde ich auch fragen, ist das wirklich Gottes Auftrag für mich? Und das wäre auch eine völlig richtige Frage. Diese Frage muss man erstmal klären. Und auch das will ich dazu sagen. Niemand soll sich in seinem Dienst für unseren Herrn überstrapazieren. Niemand soll im Überstress geraten, sich verschleißen, gegen seine Fähigkeiten Hochleistungen von sich verlangen. Ich glaube, das tut Gott auch nicht. Er hat seinen Jeremia schon gekannt. Er hat ihn gekannt von Kindesbeinen an. Ja, eigentlich sagt unser Text schon, bevor er gezeugt war, wusste er, wem er da diesen Auftrag gibt. Das sagt unser Text in Vers 5. Und er wusste, was er von Jeremia forderte, war für ihn möglich. Auch wenn es extrem schwer war. Aber wie war das? Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Oder anders gesagt, vergrab deinen Fund, dein Talent, deine Gabe nicht in der Erde. Gott gibt einem jeden von uns Gaben und die gibt er, damit wir sie einsetzen. Und wir werden einmal auch nach den Früchten gefragt werden. Niemand, denke ich, ist wirklich total unbegabt im Reich Gottes. Vielleicht noch ein letztes. Gott fragt sozusagen als Finale dieses Textes, was siehst du, Jeremia? Jeremia antwortet, ich sehe einen aufblühenden Mandelzweig. Oder einfach nur Zweig. Und Gott sagt, du hast recht gesehen, ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Stellt euch vor, es ist Winter in Israel. Mitten herum ist Wüste. Es ist grau und kahl. Ein Wanderer hüllt sich wegen der Kälte der Nacht in seine Decken. Und dann wird er wach und er sieht die Morgensonne und er sieht einen Zweig des Mandelbaums blühen. Der Mandelbaum, wir leben an der Bergstraße, ist ja auch bei uns fast das Erste, das im Frühling zum Leben erwacht. Weiß und rosa und das grüne Blattwerk darunter bricht gerade eben auf. Der Wanderer erlebt, dass gestern alles noch wie abgestorbenes Astwerk aussah und heute steht der Baum in Blüten. Gott will dem Jeremia und Gott will uns sagen, denk an den Mandelblütenzweig, halte seine zarten und leuchtenden Farben vor deine inneren Augen, nimm das Bild mit auf deine Wanderschaft durchs Leben. So wie der Mandelzweig erwacht und erblüht, so wache ich, spricht der Herr, darüber, dass die Gaben, die ich dir gebe, in dir aufblühen. Du sollst dadurch ein anderer werden, weg von Trübe und Grau, hin zu leuchtenden Frühlingsfarben. Dieses starke Bild gibt uns der Predigttext als Hoffnungswort in die neue Woche mit. Gott wacht über die Worte, die wir von ihm und über ihn in uns tragen. Das Wort ist und bleibt nicht tot in uns. Gott wacht darüber, dass es in uns lebt. Und die Werke, die wir im Auftrag Gottes tun, sind nicht tot, sondern werden durch seinen Segen Frucht bringen. Hundertfach, wenn es gut geht. Das Wort Gottes hat Kraft, weil es das Wort Gottes ist. Amen.